Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Euer Ab 21 Podcast mit Judith Ebert mit dem Thema No Risk, No Fun. Wie viel Risiko gehen wir ein? Wie gerne oder ungerne setzen wir uns Gefahren aus, um etwas zu bekommen oder etwas zu erleben? Es könnte schief gehen, muss aber nicht. Klar, manchmal muss man eben mal was riskieren, damit es richtig gut werden kann. Aber stimmt das wirklich? No Risk, No Fun? Also ohne Risiko keine gute Zeit? Das schätzt der Risikoforscher Professor Ralf Hertwig für uns ein. Später. Erstmal werfen wir einen Blick in das Risikozentrum schlechthin, in die Spielbank Hamburg. Da ist Ines Groupière, Chefin an Spieltischen. Sie sorgt dafür, dass alles fair abläuft und natürlich auch für gute Laune. Ich habe mit ihr geredet und sie gefragt, welches Risiko gehen denn Besucher und Besucherinnen ein, wenn sie bei euch durch die Tür gehen?
Ja, wenn die Gäste unser Haus betreten, das Ganze geht natürlich erst, wenn man volljährig ist und unter Vorlage des Personalausweises, dann geht man natürlich auch das Risiko ein, eventuell Geld zu verlieren. Wobei man dazu sagen muss, dass wir keinen Spielzwang haben. Das heißt, man kann bei uns auch gerne das Haus besuchen und sich an die Bar setzen, was trinken und das Treiben beobachten. Wenn man Geld einsetzt, dann muss man natürlich auch davon ausgehen, dass es sich eventuell reduziert. Aber
es kann sich auch verdoppeln oder verdreifachen oder vervierfachen.
Es kann sich alles. Also es geht natürlich bis nach oben, haben wir keine Grenzen. Wir können ja alle Beträge auszahlen, die die Gäste gewinnen können. Das ist überhaupt gar kein Problem.
Und es hält sich ja hartnäckig das Gerücht, dass das alles nicht mit rechten Dingen zugeht. Habt ihr da eure Fingerchen im Spiel?
Auf keinen Fall. Also wenn wir hier die Finger im Spiel hätten oder wir das beeinflussen könnten, dann würden wir hier alle nicht mehr arbeiten. Dann säßen hier abends Mama, Papa, Oma, Opa an den Spieltischen und wir wüssten, wie es geht. Leider ist dem gar nicht so. Also wir können das auf keinen Fall beeinflussen. Unsere ganze Technik und auch die Roulette-Kessel, die Kugeln, alles wird jeden Tag hier kontrolliert. Wir haben eine Haustechnik, die kontrolliert die ganzen Anlagen. Also hier geht alles mit rechten Dingen zu. Es ist und bleibt ein Glücksspiel. Und egal, wie lange man Groupier ist, niemand kann das beeinflussen.
Hm. Wer ins Casino geht, fährt schnelle Autos und stirbt früh. Stimmt dieses Klischee?
Nein, auf keinen Fall. Ja, es gibt Gäste, die fahren schnelle Autos und es gibt Gäste, die kommen mit Bus und Bahn.
Sterben aber hoffentlich nicht früh bei euch.
Nein, überhaupt nicht. Also ich habe hier, noch niemanden sterben sehen. Nein, überhaupt nicht. Also ist natürlich so, der eine hat mehr Adrenalinausschüttung als der andere. Kommt drauf an, mit welchen Summen man hantiert.
Hm. Kannst du mir eigentlich mal von einem Gast erzählen, der sich so richtig bei dir verzockt hat am Tisch?
Ja, es gibt natürlich Gäste, die spielen mit hohen Summen und die verlieren auch dann hohe Summen. Wobei man dazu sagen muss, jemand, der mit 50ern, 100ern oder 1000ern spielt, der hat vielleicht ein anderes Verhältnis als so Normalsterbliche zum Geld haben.
Also du meinst, der muss schon ein bisschen mehr Geld haben, um solche Beträge überhaupt einzusetzen?
Richtig. Also wenn hier jemand 1,3 Millionen D-Mark waren, das damals noch rausgetragen hat, der ist nicht mit 50 Euro gekommen, sondern der hatte ein bisschen mehr in der Tasche. Aber ich habe auch tatsächlich Gäste gehabt, die haben an einem Abend 50.000 Euro verloren. Ich hatte aber auch einmal eine Auszahlung in einem Spiel 130.000 Euro. Es ist alles machbar.
Mhm. Ja, aber wie reagieren denn die Leute? Also klar kannst du mehr Geld haben, dann kannst du höhere Beträge setzen, aber es kann dir ja trotzdem wehtun, wenn du dann mal eben so 130.000 Euro verlierst.
Ja, das liegt auch in der Natur der Sache, dass die Gäste nicht immer alle super drauf sind.
Ja, das meine ich.
Ist klar, das gibt es immer, dass die Gäste irgendwann auch nicht mehr gut drauf sind oder schlecht gelaunt sind. Aber das hält sich alles im Rahmen. Also ich habe hier noch niemanden ausflippen sehen oder dass jemand so richtig laut geworden ist oder ausgeflippt ist. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Ausgeflippt vor Freude schon, aber im Gegenteil eigentlich nicht.
Das habe ich in den USA in einem Casino in Las Vegas aber schon gesehen, dass einer richtig ausgetickt ist, weil er sich, veräppelt gefühlt. Wie auch immer.
In der Regel ist es so, ja, die Gäste lassen auch mal so ein bisschen Frust ab, aber das hält sich alles im Rahmen. Und wenn wirklich was passieren sollte, haben wir selbstverständlich auch Securities im Haus, aber die haben hier wirklich nicht viel zu tun.
Mhm. Mir hat ein Vögelchen gezwitschert, bei dir hat mal jemand fast einen Herzinfarkt bekommen. Stimmt das oder ist das völliger Quatsch?
Nee, das hat aber nichts mit mir zu tun gehabt.
Nein, natürlich hat das nichts mit dir zu tun gehabt, sondern mit dem Spiel.
Ja, ich hatte tatsächlich mal die Situation, dass jemand im Casino einen Herzinfarkt erlitten hat und da dann auch der Notarzt kommen musste. Das Ganze spielte sich selbstverständlich im Spielsaal ab. Aber an den Tischen ging das Spiel erstmal weiter. Also wir haben natürlich ganz normal unseren Job gemacht. Wir konnten eh nichts tun, wir konnten nicht helfen. Ja, aber den haben sie dann natürlich ins Krankenhaus gebracht.
Krass. Wenn du da Leute siehst, die viel Geld verlieren oder auch weniger verlieren, aber für sie ist es viel Geld und dann vielleicht irgendwann schlecht drauf sind oder auch traurig sind, wie fühlst du dich denn dann? Hast du dann Mitleid oder denkst du, ja, So ist das hier, mein Freund.
Also nein, ich habe kein Mitleid. Ich habe Mitgefühl. Das muss man ja mal unterscheiden. Natürlich ist das schade, weil man sich einfach mit den Gästen freut. Je besser die Gäste drauf sind, desto toller ist auch für einen selber der Arbeitsabend. Das ist natürlich klar. Aber man denkt sich natürlich, alle sind hier volljährig, alle wissen, was sie tun. Alle wissen, was sie tun, wenn sie hier das Haus betreten und dass sie Geld verlieren können. Also das sind alles erwachsene Menschen, die wissen, was sie tun. Und ich fühle schon auch mit und ich fiebere auch mit, selbstverständlich. Denn je mehr der Gast verliert, desto schlechter ist der drauf und desto unangenehmer ist es natürlich auch für ihn und für mich. Und je mehr der Gast gewinnt, desto mehr gibt er vielleicht Trinkgeld. Da haben wir dann alle was davon.
Hast du auch schon mal dem einen oder anderen oder der einen oder anderen gesagt, so mein Freund, vielleicht ist jetzt mal gut für heute?
Ja, durchaus. Also man kennt die Gäste natürlich oft. Das sind ja oft auch Stammgäste oder Wiederholungstäter, nenne ich die jetzt mal. Und man entwickelt schon eine persönliche Beziehung zu dem einen oder anderen Gast. Und es gibt so Abende, wenn man sieht, Mensch, der hat heute einen schlechten Abend oder es läuft einfach nicht. Und viel Pech, dass man dann schon so in einem persönlichen Gespräch sagen kann, Mensch, vielleicht für heute Abend mal nach Hause gehen und nächste Woche einfach nochmal versuchen.
Wie hat sich denn dein Umgang mit dem Risiko verändert, seit du quasi jeden Tag mit Risiko in deinem Job zu tun hast?
Also ich bin da, glaube ich, ganz langweilig. Ich weiß nicht, ob das an dem Job liegt oder ob ich eventuell auch sonst so geworden wäre oder schon immer so war. Ich bin nicht so risikofreudig. Also zum einen arbeite ich hart für mein Geld und mache mit meinem Geld lieber andere Dinge. Ich bin kein Zockertyp. Ich gehe auch selten selber spielen und wenn, dann mit ganz kleinen Beträgen nur. Kann vielleicht damit zu tun haben, dass man abends oder am Tage auch immer sieht, was passieren kann, wenn man zu risikofreudig ist. Ja.
Bestimmt, wenn du siehst, wie andere Leute ihr Geld verlieren, denkst du wahrscheinlich auch, nee, das passiert mir nicht.
Auf jeden Fall, aber wenn ich dann mal spielen war, wir dürfen ja auch im Ausland mal in andere Casinos gehen, da ertappe ich mich natürlich selber auch dabei, dass ich denke, boah, jetzt habe ich 100 Euro gewonnen, vielleicht werden das ja auch 300 und höre dann nicht rechtzeitig auf. Da sind wir alle ja menschlich und das ist ja in der Natur des Menschen, dass man gierig wird irgendwann. Da würde ich mich selber jetzt auch gar nicht so ganz von ausschließen.
Wann bist du denn mal volles Risiko für deine Verhältnisse? Volles Risiko gegangen und das hat sich dann für dich auch gelohnt.
Finanziell oder auch sonst
irgendwie? Das geht nicht nur finanziell. In der Liebe kann man ja auch volles Risiko gehen, zum
das
Beispiel.
Das kann man auch mal. Nein, ich habe immer volles Risiko gegangen, dass ich im Urlaub auf Korfu in eine ganz bestimmte Bucht wollte. Und ich habe gedacht, da kann man auch hinschwimmen. Ich habe mich zwar begleiten lassen von dem Schlauchboot, aber ich habe gesagt, ich will dahin schwimmen. Mhm. Und das war gar nicht so ohne, weil man unterschätzt diese Distanz dann natürlich auch so ein bisschen. Und das war schon sehr, für mein Empfinden sehr risikofreudig, aber ich habe das tatsächlich gepackt. Mhm. Und das war so, wäre so eine Situation, wo ich gesagt habe, nee, da gehe ich jetzt mal Risiko und ich mache das einfach jetzt mal, ohne mich davon beeindrucken zu lassen, dass das Meer da tief ist oder Strömungen kommen.
Weißt du denn, wie viele Kilometer du da ungefähr geschwommen bist?
Also ich war zumindest 1,5 Stunden im Wasser, bis ich da war. Ja. Das war schon nicht ohne. Also ich war froh, dass wir auf dem Rückweg dann das Schlauchboot nehmen konnten.
Ja, das glaube ich dir. Ines Gödecke, Groupier, Groupier muss man richtigerweise sagen. Das ist der weibliche Groupier in der Spielbank in Hamburg. Tischchefin ist sie da. Sie leitet die Spiele und die Stimmung am Tisch.
Deutschlandfunk Nova.
No risk, no fun. Wie viel Risiko gehen wir ein? Darüber rede ich heute Abend bei Ab 21. Also ich rede über die Gefahr, der wir uns potenziell aussetzen, um was zu bekommen oder was zu erleben. Es könnte schief gehen, muss aber nicht. Klar, und manchmal muss man dann eben auch mal ein bisschen mehr riskieren, damit es richtig gut wird. Aber stimmt das wirklich? No risk, no fun? Also ohne Risiko keine gute Zeit? Wir haben mit einem der Direktoren vom Max-Planck-Institut gesprochen. Mit dem Psychologen und Risikoforscher Professor Ralf Hertwig und ihn gefragt, no risk, no fun? Stimmt das wirklich?
Na, nicht notwendigerweise. Also ich meine, Sie können ja heute Abend auch ins Kino gehen und sich einen Film angucken. Und ich würde vermuten, dass im Kino selbst das Risiko jetzt relativ gering ist. Das heißt, Sie können natürlich Fun haben, auch ohne Risiko. Aber was schon richtig ist, ist, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen je mehr Fun man haben möchte, desto eher ist es auch mit Risiko verknüpft. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel denken an das Ausprobieren von Drogen oder relativ schnell mit dem Auto oder dem Motorrad zu fahren oder wenn Sie auch an so Dinge denken wie zum Beispiel Skifahren, klar ist es da so, je größer die Fun ist, desto größer im Schnitt tendiert auch das Risiko zu sein.
Also Skifahren ist jetzt nicht so meins, aber vielen Menschen macht das ja richtig Bock. Obwohl jeder weiß, je steiler die Piste, desto höher auch das Risiko, sich alle Knochen zu brechen. Aber das gehen passionierte Skifahrer halt dann einfach mal für ihren Fun ein. Ist natürlich auch sehr individuell, wer wie risikobereit ist und wie viel man bereit ist zu riskieren. Aber variiert das dann auch in verschiedenen Lebensbereichen oder ist man eher der Devil oder Mauerblümchen?
Ja, zumindest das, was man wissenschaftlich dazu sagen kann, ist es schon so, dass verschiedene Leute in verschiedenen Lebensbereichen unterschiedliche Risiken eingehen. Also dass zum Beispiel jemand, der sagt, ich gehe gerne im Sport Risiken ein, ich bin ein Bungee-Jumper, aber wenn es um meine Geldanlage geht, dann möchte ich eine ganz sichere Geldanlage. Und umgekehrt jemand, der sagt, Aktien finde ich ganz toll, ist zwar großes Risiko, aber man kann eben auch viel Geld damit verdienen, aber ich würde unter keinen Umständen jemals Bungee-Jumping machen. Und das ist in der Tat so, dass man findet, dass über verschiedene Lebensbereiche Leute unterschiedliche Risiken eingehen. Hängt sicher auch damit zusammen, was die Wahrnehmung des Risikos ist. Also Leute nehmen Risiken natürlich auch unterschiedlich wahr. Und das könnte nun wiederum auch damit zusammenhängen, wie viel Kompetenz oder Expertise sie in den unterschiedlichen Lebensbereichen haben.
Ja, aber klar, wenn ich mich auskenne, ist es natürlich einfacher für mich, das Risiko abzuschätzen. Aber lebt es sich jetzt für uns besser oder schlechter, wenn wir risikobereiter sind?
Ich bin zwar Psychologe von Beruf, aber ich kann Ihnen da jetzt keinen einfachen Ratschlag geben. Also ich glaube, eine Gesellschaft braucht beides. Eine Gesellschaft braucht eine gewisse Risikobereitschaft, weil denken Sie daran, ohne eine Risikobereitschaft würden Leute zum Beispiel nie ins Ausland gehen und sagen, ich muss mal eine Zeit in einem anderen Land verbringen. Oder ich mache eine Universitätsausbildung und erst in 5 oder 6 Jahren weiß ich dann, ob ich es überhaupt schaffen werde. Oder ich mache ein Startup. Das heißt, ohne Leute, die bereit sind, auch Risiken einzugehen, würde eine Gesellschaft stagnieren. Wir brauchen Risikobereitschaft. Gleichzeitig brauchen wir aber eigentlich auch kluge Risikobereitschaft. Das heißt, es gibt bestimmte Risiken, die sind relativ gut bekannt. Die kann man auch ganz gut kontrollieren, wenn ich jetzt beispielsweise an Rauchen denke oder an übermäßiges Trinken. Das sind Risiken, die gesundheitliche Schäden haben und wo es sicher klüger wäre, möglichst dieses Risiko zu reduzieren.
Die Bereitschaft, so unsinnige Risiken einzugehen wie Rauchen zum Beispiel, verändert sich ja mit den Jahren. Ich meine, als Teenager, da habe ich weniger darüber nachgedacht, welche Konsequenzen die Sachen haben, die ich mache. Irgendwie war die Fallhöhe ein bisschen kleiner. Wenn es nicht klappt, ja, dann richtet es irgendwer. Jetzt muss ich für alles, was ich mache, selber gerade stehen. Aber das spielt ja wohl nicht nur das Alter eine Rolle, sondern auch die Umgebung und die Lebensumstände, oder?
Was wir finden in der Regel ist, dass die Risikobereitschaft auch durchaus eine Funktion der Umweltumgebung ist. Das heißt, wenn ich in Ländern lebe, in denen es relativ schwierig ist zu leben, in denen beispielsweise die Kindersterblichkeit hoch ist, in denen die Bildung gering ist, in denen ich jeden Tag in Anführungsstrichen um meine Existenz kämpfen muss, um mein Einkommen kämpfen muss, finden wir in der Regel eine höhere Risikobereitschaft als in Ländern, die reicher sind, die gesettelter sind, wo die sozialen Versorgungssysteme ausgebauter sind, die Rechtssicherheit größer ist. Das heißt, diese Risikobereitschaft ist nicht nur sozusagen Teil von unserer Persönlichkeit, sondern ist auch sehr stark beeinflusst von den gesellschaftlichen Umgebungen, in denen wir leben.
Es ist krass, aber klar, Menschen in prekären Situationen haben einfach weniger zu verlieren, sagt auch der Risikoforscher Professor Ralf Hertwig.
Deutschlandfunk Nova.
Volles Risiko gehen. Das könnt ihr am PC beim Zocken, auf der Rennstrecke, in der Beziehung. Immer steht irgendwie was anderes auf dem Spiel. Risiko. Das verbinden aber viele immer noch mit dem Finanziellen. Mit Geld, mit Aktien, mit Fonds. Michael Flender aus Frankfurt am Main ist einer, der Tag für Tag Geld in die Hand nimmt und auf Unternehmen wettet. Oder gegen sie. Als Daytrader ist er dem finanziellen Risiko jeden Tag ausgesetzt und berichtet darüber auf seinem Instagram-Konto goldesel-blog.de. Ich habe mit ihm gesprochen, habe ihn gefragt, du tradest ja seit mehr als 10 Jahren an der Börse. Da gab es bestimmt auch mal die ein oder andere Kiste, die nicht ganz so rund gelaufen ist. Was denn so?
Ja, eine der schlimmsten Sachen war bei mir eigentlich damals die Geschichte mit Volkswagen, als Porsche Volkswagen übernehmen wollte. Und damals ist die Aktie dann auf, ich glaube, auf über 1.000 Euro gestiegen, auf 1.003 Euro und war damit mit Abstand das wertvollste Unternehmen auf der Welt. Und als Trader hat man da natürlich eine Chance gesehen. Jeder hat gesagt, die Aktie ist komplett überbewertet, hat aber nichts geholfen, weil die einfach immer weiter gestiegen ist. Und ich bin damals dann, das nennt man Short gehen, also auf fallende Kurse setzen, habe das natürlich viel zu früh angefangen und war dann irgendwann über 100% im Minus, weil die Aktie sich einfach mehr als verdoppelt hat. Ja, und Da habe ich dann im Nachhinein gedacht, oh Gott, sowas soll dir nie wieder passieren. Aber ja, es geht immer schneller, als man denkt an der Börse alles, in beide Richtungen.
Ja, aber in Zahlen, wie viel Geld hast du da verloren?
Also zum Glück hatte ich damals nichts im Endeffekt verloren, weil ich eben, es war zwar ein sehr hohes Risiko, aber ich habe zum Glück nicht die Nerven verloren, sagen wir es mal so. Aber ich glaube, die Buchverluste, also die nicht realisierten Verluste waren bei 35.000 Euro ungefähr. Das war schon das, ja, das war schon schlimm.
Tut schon ein bisschen weh, ne?
Genau, also bei 1.000 Euro habe ich dann gedacht, ach du dickes Ei, da bin ich noch, das weiß ich noch, da bin ich damals noch eine Runde um den Block gelaufen, habe kurz den Computer ausgemacht, gesagt, okay, jetzt kommst du gleich da wieder und guckst, was passiert. Und dann ist sie zum Glück ganz kurz auf 1.000 Euro gewesen und danach ist sie auch wieder nach unten gefallen und ja, da bin ich dann, glaube ich, plus minus null im Endeffekt wieder rausgekommen und einen Tag später wäre es der größte Gewinn aller Zeiten gewesen, aber so ist das, aber da bin ich froh gewesen, dass ich da einfach heile wieder rausgekommen bin, aber das war mir eine Lektion dann im Endeffekt.
Und geht dir in solchen Momenten noch die Pumpe oder ist das für dich so, ach, kann passieren?
Also da in dem Fall geht mir schon noch die Pumpe. Also mittlerweile bin ich schon ziemlich routiniert, aber es gibt immer mal wieder Phasen, wo einem die Pumpe dann doch wieder geht, wo man schlecht schläft. Zum Beispiel Ende letzten Jahres, wo die ganzen Märkte nach unten gegangen sind. Da hatte ich ehrlich gesagt auch schon wieder ein paar schlaflose Nächte gehabt.
Hast du dir eigentlich schon mal überlegt, alles auf eine Aktie zu setzen, weil du gedacht hast, das ist das Ding, das mache ich?
Ich zum Glück noch nicht. Das ist ja so die Sache an der Börse. Man sieht oft dann so Chancen, wo es aussieht, als ob das der größte mögliche Gewinn ist überhaupt. Aber da muss man dann meistens sehr vorsichtig sein. Deswegen, ich bin zum Glück jetzt so lange dabei, dass ich das immer ganz gut einschätzen kann, dass ich niemals einen großen Teil des Geldes auf eine Sache setzen werde. Das werde ich auch in Zukunft nie tun. Da ist eben quasi die Risikovermeidung für mich wichtiger als jetzt der größte Gewinn.
Wenn du jetzt für andere Anleger an der Börse handelst, was du ja machst, ne? Du hast ein Wikifolio im Volumen von gut 10 Millionen Euro. Wie siehst du denn dann zu, dass das Risiko möglichst weit unten ist? Weil es ist ja dann nicht nur für dich, sondern es ist ja dann auch für andere Leute. Es ist ja immer noch eine ganz andere Verantwortung, die man da hat.
Ganz genau, ja. Also das ist wirklich eine schwierige Sache. Und ich mache es zum Beispiel dort so, dass ich niemals eine Gewichtung von mehr als 10% pro Position eingehe. Das heißt, ich würde niemals jetzt zum Beispiel 100% in die Aktie McDonald's zum Beispiel investieren, sondern maximal nur 10% und maximal 10% auch in die zweite Aktie. Und meistens ist es bei mir auch so, dass ich immer einen bestimmten Anteil noch an Liquidität habe. Das heißt, ich bin meistens gar nicht voll investiert und kann dann auch immer reagieren, wenn die Märkte mal nach unten oder nach oben gehen. Und dadurch kann man das eben auch ein bisschen abfedern. Ne? Deswegen.
Wo entscheidest du denn über Risiko? Im Kopf oder im Bauch?
Also grundsätzlich, so Bauchentscheidungen sind natürlich immer ein bisschen gefährlich. Aber es ist so, dass man an der Börse ja natürlich nach 10 Jahren, ich mache es jetzt 10 Jahre hauptberuflich, so Trading und auch langfristiges Investieren, dass man da dann irgendwann schon Erfahrungen gesammelt hat und dann schon merkt, dass die Märkte manchmal einfach nicht steigen wollen, auch wenn alles eigentlich gerade toll aussieht, oder einfach nicht mehr fallen wollen, obwohl gerade alles aktuell schlecht aussieht. Und das ist dann schon so in gewisser Weise Erfahrung und auch Bauchgefühl, dass man da dann ein bisschen vorsichtiger wird, wenn man merkt, es geht jetzt irgendwie gar nicht mehr nach oben oder es fällt gar nicht, da kann man eher wieder investieren. Also da ist schon so, ist eine Mischung aus beiden, würde ich sagen.
Also Intuition ist bei dir wahrscheinlich nach 10 Jahren auch ein ganz großes Ding, ne?
Genau, also ich schaue mir natürlich auch immer so an, was an den Märkten passiert. Ich gucke, was so die anderen Privatanleger machen. Es gibt ja mittlerweile viele Börsenforen und wenn ich da der Meinung bin, dass die meisten Leute gerade in Panik zum Beispiel geraten, wie letztes Jahr, Ende letzten Jahres, wo alles wirklich extrem nach unten gerauscht ist, dann bin ich so jemand, der dann auch mal gegen den Strom schwimmt und da muss man dann auch mal ein bisschen quasi Schmerzen aushalten und ja, das lohnt sich aber dann meistens.
Du scheinst ja generell ein etwas risikofreudigerer Typ zu sein, nachdem was du jetzt alles so erzählt hast. Wäre dieser Job für dich überhaupt reizvoll, wenn er nicht mit diesem Nervenkitzel und diesem Risiko verbunden wäre? Oder würdest du dann sagen, oh, lass ich?
Ja, also ich passe schon immer auf, dass ich zum einen nicht zu viel in einen Wert setze und auch zum anderen nicht extrem, ja, dahin gehe, dass ich dann zu viel von meinem Gesamtkapital einfach verliere. Also da geht es schon darum bei mir schon, dass ich mein Gesamtkapital einfach schütze. Und insgesamt, ich würde gar nicht sagen, dass ich so extrem Risiko fahre, aber es ist so, ich würde mal sagen, ein kontrolliertes Risiko einfach.
Sehr schön, sehr schöner Begriff, kontrolliertes Risiko, das merke ich mir.
Ja, ja, super.
Michael ist Daytrader, handelt an der Frankfurter Börse, per se ja schon ein recht risikoreicher Job, aber er sagt von sich selbst, ihr habt es gehört, er tradet mit kontrolliertem Risiko. Wenn er dann mal über die Stränge schlägt, dann gibt er ihm auch schon mal die Pumpe oder er schläft 1 bis 2 oder 3 Nächte recht schlecht.
Deutschlandfunk.
Berlin. Sich in 20 Metern Höhe von einem Hausdach zum anderen zu hangeln, an einem Kabel ungesichert, nenne ich volles Risiko. Da spielen Roofer bewusst mit ihrem Leben. Denn sie stehen auf das Adrenalin beim Roofen. Roofen, das ist so eine Art Extremsport, unfassbar gefährlich, natürlich auch verboten. Deswegen sind Roofer auch nur unter Pseudonym im Netz unterwegs. Ihre Gesichter sind nicht zu erkennen in den Videos, die sie bei ihren Stunts auch vorseitig anzeigen. Und ihre Namen dürfen natürlich auch nicht die richtigen sein. No risk, no fun. Wie viel Risiko gehen wir ein? Mein Thema heute Abend bei Ab21. Und darüber habe ich ja schon vor einiger Zeit geredet mit Lewandowski, dem Roofer aus Berlin. Ist Roofen eigentlich noch mutig oder ist es schon ein kompletter Risikoleichtsinn auf der Suche nach dem Adrenalinkick?
Das Leichtsinn ist, würde ich auf jeden Fall nicht sagen. Also ich persönlich.
Aber du kannst es ja auch.
Na, ich habe mich darauf vorbereitet und dafür viel trainiert. So. Also von Natur aus habe ich auch ein bisschen Höhenangst eigentlich gehabt früher.
Oha.
Als ich mit dem Hobby angefangen habe, wo ich das erste Mal auf Kräne geklettert bin, war es auch schon ein sehr hoher Adrenalinkick. Bin auch nicht jeden Kran bis zum Ende geklettert, weil es mir vielleicht zu windig war oder ich dem Material nicht vertraut habe. Aber ja, wie in jedem Hobby, umso länger man das macht, umso mehr Arbeit man reinsteckt und Erfahrung kriegt, wird man auch sicherer mit der Sache. Und mittlerweile traue ich mir mehr zu.
Ist es mutig? Würdest du sagen, du bist mutig, weil du das machst?
Ich würde mich selber nicht unbedingt als mutig jetzt so gern bezeichnen. Vielleicht ja. Ein bisschen. Also ich teste gern meine Grenze auf jeden Fall.
Okay. Ich habe dich in einem Video gesehen, da bist du rumgeklettert in einem Schriftzug in Berlin vom Berliner Kurier. Fand ich super cool, das Video. Schön mit Elektrobeats drunter und so. Und ist schon echt abgefahren, wenn man sich überlegt, ich müsste eigentlich einfach nur mal hochgucken und eventuell sehe ich da jemanden über meinem Kopf rumklettern.
Ja.
Da wart ihr doch auch mit einer ganzen Gruppe, ganz viele Mädels auch. Also wie viele Leute seid ihr denn so im Schnitt, wenn ihr da hochklettert?
Ich glaube, das Video, über was wir gerade reden, da waren wir zu dritt. Es war ein Kollege, der Basti. Der
und ein Mädchen war, meine ich. Die hat, glaube ich, gefilmt.
Genau, die Mini war noch dabei und Basti. Basti ist da rumgeklettert, auch ein Fotograf, auch ein guter Kletterer. Und ja, es ist ein tolles Dach, wo wir da sind. Das ist echt spannend, da kann man viel klettern und Action machen. Ist ja nicht jedes Dach gleich. Manchmal läuft man bis hoch, macht eine Tür auf und dann hat man ein gerades Dach und eine nette Aussicht. Manchmal muss man ein bisschen was dafür tun, aufs Dach zu kommen. Und wenn es dann spannend wird und ein bisschen Action ist, dann macht es auch mehr Spaß. Vor allen Dingen, wenn mehr Leute dabei sind.
Ja, aber die anderen müssen doch dann im Grunde genauso gut klettern können wie du. Die müssen ja mit hoch, oder?
Ja.
Wie trainiert ihr das?
Bei dem Spot war es jetzt so gewesen, ich bin vorgegangen und habe ein paar Türen dann aufgemacht für die anderen. Aber dann, da oben sind wir auch zusammen geklettert,
ja. Ja, aber da müsst ihr alle topfit sein. Was macht ihr denn, um da
genau.
alle...
Also ja, genau, ich treffe mich auch nur mit Leuten, die das als Hobby machen. Also jetzt aus dem privaten Umfeld Leute mitnehmen zum Roofen, die sagen, hey, ich habe da mal Bock drauf und dann mit denen irgendwo langklettern, was Gefährliches, will ich nicht verantworten. Ich treffe mich nur mit Leuten aus der Szene und letztendlich weiß man ja auch, wenn ich jetzt vielleicht sehe ein bisschen, was der so macht oder über andere was höre, dann kann ich ja auch schon einschätzen, auf welchem Level der ist und ob der jetzt vielleicht für die Aktion auch passt. Also ich würde jetzt zum Beispiel nicht mit jemandem, der jetzt keinen Sport macht, auf den Turm klettern. Das mache ich dann mit Leuten, die sportlich sind. Und dann.
Aber sportlich sind reicht doch nicht, oder? Ich meine, du müsst doch bestimmt gezieltes Training machen, oder nicht? Das ist doch anstrengend,
da hochzugehen. Ich persönlich mache so Calisthenics mit eigenem Körpergewicht trainieren, viel Klimmzüge, Liegestütze, so bereite ich mich darauf vor.
Okay.
Trainiere meine Balance noch ein bisschen.
Sind dir auch schon mal Zweifel gekommen, dass du gedacht hast, nee, ich glaube, das mache ich nicht.
Ja, das habe ich schon öfter gehabt, wenn ich irgendwo hochgeklettert bin, dass ich zwischendurch mal so einen Punkt hatte, wo ich gesagt habe, oh, muss das sein? Ich kann auch wieder zurückgehen, zwingt mich ja keiner. Oder dass man vielleicht denkt, oh, es ist so windig, der Turm, der kippt jetzt um. Oder dann kriegt man vielleicht mal so einen kurzen Psycho, das kommt auch vorher. Hatte ich auch schon gehabt.
Okay, und dann bist du zurück oder bist du bis jetzt immer hoch?
Na, ich habe auf jeden Fall gemerkt, wenn das so ein kleiner Psychoanfall ist, dann macht man einfach weiter und dann geht das auch schnell wieder weg.
Okay.
Aber es gab auch schon mal eine Situation, wo ich gesagt habe, oh, meine Knie sind ein bisschen schlottrig geworden, weil ich dachte, das Material hält nicht. Das war bei so einem schornsteinartigen Teil und dann bin ich wieder runtergegangen. Ja. Also,
okay.
du gehst
kein Risiko ein.
Es ist keine Mutprobe. Es ist ein Hobby, es soll Spaß machen.
Bist du schon mal erwischt worden bei irgendeiner Aktion?
Ja.
Und hat es Konsequenzen gegeben für dich?
Noch nicht. Aktuell sind gerade zwei Verfahren offen. Ich hoffe, die werden eingestellt.
Okay. Und näher willst du nicht drüber reden?
Nee.
Okay, alles klar. Gut, hätte ja sein können. Was sagst du zu dem Zitat? Jeder stirbt, aber nicht jeder lebt so, wie er es möchte?
cooles Zitat. Also viele Leute kaufen sich auch immer so ein Live Your Dreams Zeug. Steht dann bei denen auf dem T-Shirt oder so. Keiner macht's wirklich. Er macht's auf jeden Fall. Ich glaube, er zieht sein Ding durch. Und es gibt natürlich, wenn man das Hobby hat, auch immer viele Leute, die sagen, hey, du bist bescheuert oder lebensmüde. Es gibt wirklich viele Leute, die da richtig drauf haten. So. Also da werde ich auch manchmal mit konfrontiert, dass Leute wirklich sagen, das ist völlig beknackt, was du machst oder so. Er macht zieht sein Ding durch, ist damit bekannt geworden, verdient damit sicher auch viel Geld. Und wo hat er recht? Also sterben tut man am Ende eh. Und
ja, aber hast du keine Angst, wenn du da so ungesichert über so einem riesigen Abgrund hängst?
Nicht mehr Angst, wie wenn ich jetzt mit anderen Leuten Auto fahre und die zu schnell fahren. Das finde ich dann sehr beängstigend als Beifahrer, wenn ich nicht eingreifen kann und die ganze Sache komplett nicht mehr in der Hand habe, wenn der jetzt auf der Landstraße einen LKW überholt. Dann liegt es an ihm, was passiert. Wenn ich auf einer Leiter stehe, dann liegt es an mir. Ich lasse die Leiter nicht los und falle nicht runter.
Leandowski, Roofer aus Berlin, liebt es nachts auf Häuserdächern überall auf der Welt rumzuklettern, gerne auch mal auf Krähen und da Stunts zu machen, die ihn das Leben kosten könnten, wie einige seiner Kumpels. Er nennt es Extremsportart, der Spaß machen soll. Ich sage, es ist einfach auf jeden Fall immer volles Risiko. No risk, no fun. Wie viel Risiko gehen wir ein? Das war das Thema bei Ab 21. Ines Gödecke ist Groupier, Chefin an Spieltischen in der Spielbank Hamburg, sagt, wer zu uns kommt, kennt das Risiko. Michael Flendler aus Frankfurt am Main ist Daytrader. Er wettet Tag für Tag mit Geld auf Unternehmen oder auch gegen sie. Er sagt, er ist nicht besonders risikofreudig. Er fährt eigentlich kontrolliertes Risiko. Und Roofer Leandowski sagt, wenn er mal wieder in 150 Metern Höhe klettert, er kann das Risiko einschätzen. Er hat sich entsprechend vorbereitet. Er hat de facto also kein Risiko. So unterschiedlich ticken wir Menschen. Das bestätigt auch Risikoforscher Professor Ralf Hertwig in unserem Podcast.
Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Neuwied. Ein randalierender Steinmarder hat in Rheinland-Pfalz einen Polizeieinsatz ausgelöst. Ein Ehepaar aus Kirchen im Landkreis Altenkirchen alarmierte nach Polizeiangaben von heute die Beamten, weil auf der Terrasse ein wildes Tier mit Dose auf dem Kopf ein riesiges Tohuwabohu veranstaltete. Am Einsatzort entdeckten die Polizisten einen Steinmarder, dessen Kopf in einem Joghurtbecher steckte, wie die Polizei in Neuwied weiter berichtete. Da das Tier offenbar nichts mehr sah und so von seinem Umfeld nichts mitbekam, gelang es einem Beamten, den Joghurtbecher zu packen und den Marder mit einer kräftigen Schleuderbewegung aus seiner Notlage zu befreien. Augenzwinkernd hieß es im Polizeibericht, auf diesen Schreck hat er sich dann vermutlich erst einmal einen Kabelstrang am nächstbesten Auto gegönnt.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.